Ja, ich freue mich, dass ich euch heute wieder in das Wort Gottes hineinnehmen kann. Leute kamen schon auf mich zu, haben gefragt, wann geht's weiter mit dem Römerbrief? Heute. Schön, gell? Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich vergesse Sachen schnell. Ich denke, euch geht's ähnlich. Darum will ich euch wieder abholen. Um was ging es letztes Mal im Römerbrief? Was haben wir behandelt? Ihr habt wahrscheinlich schon einiges vergessen. Wir haben eine Einführung des Römerbriefs durchgenommen. Das war erst so der Beginn. Wir haben gesehen, dass der Römerbrief nicht so sehr, dass es darin nicht so sehr um Zurechtweisungen oder Warnungen geht, zum Beispiel von irgendwelchen Irrlehren, sondern es geht um das Evangelium. Also wenn dich jemand fragt, was geht's im Römerbrief, dann sagst du ihm, um das Evangelium. Wenn wir genau sind, ist die ganze Schrift voll vom Evangelium. Aber im Römerbrief sehen wir diese Ordnung, diesen systematischen Aufbau des Evangeliums. Stück für Stück, Paulus entfaltet es Kapitel für Kapitel. Und ich habe euch auch letztes Mal eine Folie eingeblendet. Ist immer noch recht dunkel wie letztes Mal, oder? Nun ja, ich glaube, so geht's. Hier haben wir eine Gliederung aufgebaut. Da geht es in den ersten drei Kapiteln darum, dass Gott Gericht ausspricht, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind, egal wer, ob du jetzt Jude bist oder Heide. Alle kommen in denselben Topf. Alle stehen unter diesem Gericht. Und wenn wir hier stehen bleiben würden, wäre es schrecklich. Dann würde es kein Evangelium geben, sondern nur eine schreckliche Erwartung, ja, des Zornes Gottes. Aber Gott greift ein. Gott schafft eine Lösung. Und das ist schön. Nämlich, er schickt seinen Sohn und all diejenigen, die an ihn glauben, werden gerechtfertigt. Darum geht es in den nächsten Kapiteln, Kapitel 4 bis 5, Rechtfertigung aus Glauben. Das heißt, du wirst gerecht gesprochen. Gott sieht an dir die Gerechtigkeit Jesu. Du bist mit ihm bekleidet. Du bist in ihm. Nun, wenn du glaubst und gerechtfertigt bist, dann hast du auch neues Leben in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Christus wohnt in dir. Ja? Und so geht es auch in den nächsten Kapiteln 6 bis 8 darum, dass du neues Leben in Jesus Christus hast. Nun, wenn ein Gläubiger, ja, wenn jemand glaubt, wenn jemand gerechtfertigt ist, wenn er neues Leben hat in sich, dann kann ihn nichts mehr von Jesus trennen. Gar nichts. Er bleibt bei ihm in alle Ewigkeit. Und so ergibt sich dann eine spannende Diskussion und es sind auch sehr kontroverse Themen in den nächsten Kapiteln 9 und 11. Ja, aber was ist dann mit dem Volk Israel? Ich meine, Gott hat ihnen doch Verheißungen gegeben, Bündnisse. Jetzt verstößt Gott das Volk? Sind sie nicht für immer sein? Paulus geht auch darauf ein, auf diese Diskussion, wer das wahre Volk denn ist und auch welche Rolle Israel in Gottes Heilsplan spielt. In den nächsten Kapiteln, dann Kapitel 12 bis 14, sehen wir, dass es sehr praktisch wird, sehr, sehr praktisch, gerade Anweisungen zum christlichen Leben. Diejenigen, die glauben, die gerechtfertigt sind, die neues Leben in sich haben, die lassen es auch praktisch werden. Es hat Folgen, dieses neue Leben in dir. Kannst nicht sagen, ich habe Jesus in mir und alles bleibt gleich. alles bleibt unverändert. Ich lebe wie davor. Dann ist Jesus nicht in dir. Es ist immer eine radikale Veränderung. Es passiert was. Und so sehen wir, wie sich dieses Leben auch praktisch äußert in den Kapiteln 12 bis 14. Und dann die letzten Kapitel 15 bis 16 sehen wir, dass Paulus viele Grüße ausrichtet, dass er seine Vorhaben kundtut, nämlich er will über Rom nach Spanien reisen. Und dann kommt der Schluss. So ist ganz grob der Römerbrief aufgeteilt. Es gibt natürlich in den einzelnen Kapiteln auch noch weitere spannende Themen, die wir durchgehen werden. Aber so, ich sag mal, als einfacher Überblick hier diese Gliederung. Die sind wir letztes Mal durchgegangen. Auch haben wir uns Paulus angeschaut. Wer war dieser Mann, den Gott gebraucht hat, ja, diesen Römerbrief zu schreiben? Wir haben uns sein Leben vor seiner Bekehrung angeschaut. Nämlich, dass er was war? Ein Eiferer für die Überlieferungen, für seine Religion, für das Judentum. Er war ein Verfolger der Gemeinde und er hat sie rasend verfolgt. Und wir konnten sehen, dass es doch Eifer war, der blind war. Ein Eifer ohne Erkenntnis, ein Eifer für die falsche Sache. Und dann haben wir uns noch einen Aspekt angeguckt, als Gott in das Leben von Paulus eingegriffen hat, in Damaskus, und ja, das Leben eine komplette Wende angenommen hat und Paulus jetzt, ja, sich bekehrt hat. Er war jetzt ein, ja, Gläubiger geworden, ein Eiferer für Christus. Ja, er war ein Sklave Christi. Und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und hier will ich mit euch wieder eintauchen. Schlagt mit mir auf Römer Kapitel 1, Vers 1. Wir sind immer noch in Vers 1 und langsam glaube ich irgendwie meinen Worten, dass wir 2070 zu Ende sind. Wir wollen schauen, wie Gott uns führt. Hier sagt Paulus in Vers 1, Paulus, Sklave Jesu Christi. Wenn wir dieses Wort Sklave hören, dann löst es in uns nichts Positives aus, nicht wahr? Viele denken vielleicht hier an Misshandlung, an Ketten, an Elend, an einen tyrannischen Herrn, der seine Sklaven behandelt wie Gegenstände, ja wie Vieh. Ich musste persönlich an diesen Filmklassiker denken von 1959 mit Charlton Heston, Ben Hur. Ich denke mal, die meisten kennen ihn. Zumindest die vielleicht ältere Generation. Ich meine sogar, es gibt eine neue Verfilmung. Ben Hur. Und dieser Ben Hur, lebte auch dann zur Zeit Jesu und wurde versklavt und auf die Galeere verbannt. Und dort musste er fast bis zu seinem Tod rudern. Und diese Bedingungen waren hart. So ein Bild hatte ich von einem Sklaven. Negativ. Vielleicht denken manche auch hier, wenn sie das Wort Sklave hören, an die Zeit des Imperialismus oder Kolonialismus, wo Sklaven auf den Baumwollplantagen arbeiten mussten und auch dort misshandelt wurden. Im Teen Camp hatten wir dieses Motto Exodus, Auszug aus Ägypten. Und wie wurde das Volk Israel dort im Alten Testament im Land Ägypten behandelt? Sie waren ja auch dort Knechte, Sklaven. Und da heißt es, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Also von dem her, wenn wir das so hören, ist es durchaus nachvollziehbar, dass wir mit dem Wort Sklaverei oder Sklave nichts Gutes verbinden. Und doch sehen wir hier anhand der Schrift, dass die Bibel den Gläubigen als einen Sklaven Christi bezeichnet. Einen Doulos, das ist das griechische Wort dafür. Wir könnten sagen Knecht, besser noch Sklave. Wir sehen es hier bei Paulus, in Vers 1. Wir sehen es noch an vielen weiteren Stellen. Apostelgeschichte 4, 1. Korinther 7, Galater 1, Epheser 6, 1. Kolosser 4, Titus 1 und so weiter. Wer die Stellen braucht, kann gern zu mir kommen. Ganzer Katalog. Aber die Bibel bezeichnet uns als Sklaven Christi, um mit diesem Wort auszudrücken, welche Beziehung wir zu unserem Herrn haben, zu Jesus Christus. Ist euch das aufgefallen oft im Gebet, wie wir reden? Herr Jesus, Herr, mach doch. Herr, wir bitten dich. Und oftmals, ich muss selber auch zugeben, oftmals ist es so, dass man es gar nicht mehr so bewusst macht, sondern dieses Herr Jesus oder dieses, kennt ihr das, Gott segne dich. Das ist manchmal so schon, hat sich so etabliert und man nimmt es gar nicht mehr wahr. Aber er ist Herr. Und wenn er Herr ist, bin ich Sklave. Das drückt dieses Wort aus. Er ist unser Herr, wir sind seine Sklaven. Predigt mal so eine Botschaft, sorgt für Beliebtheit, oder? Werdet Sklaven Christi. Was? Was redet der da? Das hört sich nicht so menschengefällig an, das in den Ohren juckt. Werde Sklave Christi. Was? Ja, so sagt es die Schrift. Interessant ist, in unserem Text heißt es nicht Paulus Diener Christi. In manchen vielleicht moderneren Übertragungen oder Übersetzungen steht Diener, aber das Wort ist tatsächlich Doulos, Sklave. John MacArthur schreibt in seinem Buch Sklave Christi Folgendes. Hört mal zu. Ein Sklave ist kein Diener. Ein Diener ist bei seinem Herrn angestellt. Diener haben eine gewisse Freiheit, für wen sie arbeiten und in dem, was sie tun. Der Gedanke von Dienerschaft beinhaltet ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und persönlichen Rechten. Also du hast gewisse Privilegien als ein Diener. Sklaven hingegen gehören ihrem Besitzer. Sie sind Eigentum ihres Herrn. Das heißt, du bist komplett von deinem Herrn abhängig. Also wir merken ja, dieses Wort Sklave, es drückt viel über unsere Beziehung zu unserem Herrn aus. Das heißt nicht, komm, Jesus, komm in mein Leben, ich füge dich hinzu, du kannst mein Leben ergänzen, du kannst mein Leben versüßen, aber ich lebe weiterhin meinen Stil, meinen Egoismus aus, meine Wünsche, und du segnest alles ab. Nein, du gehörst ihm. Du bist sein. Du hast kein Anrecht mehr auf dich selbst. Du hast dein Leben, dein alten Menschen, dein altes Leben vor der Bekehrung abgelegt. Du lebst jetzt für ihn. Sein Wille zählt. Ist uns das bewusst? Die Bibel, sie spricht so auch in dieser Sprache. Ich will euch hier zwei Bibelstellen vorlesen. Müsst ihr nicht aufschreiben, aber ihr könnt sie euch notieren und nachlesen. 1. Korinther 6, 19 und 20 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15 heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, und jetzt kommt's, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Lebst du so? Leben wir so? Leben wir für den, der für uns gestorben und auferstanden ist? Oder leben wir für uns selbst? Deiner Identität nach bist du Sklave, du gehörst ihm. Leb für ihn. Teuer erkauft. Nun, zur Zeit des Römischen Reiches, ja, also auch zur Zeit Jesu, da hing dieses Wohlsein, dieses Wohlergehen eines Sklaven von seinem Herrn ab. Also einfach gesagt, ist der Herr böse, dann ging es dem Sklaven schlecht, nicht gut. Ist der Herr ein Tyrann, geht es dem Sklaven nicht gut. Ist der Herr aber dem Sklaven wohlgesonnen, positiv, dann geht es dem Sklaven gut. Geschwister, ich werfe diese Frage in den Raum. Welchen Herrn haben wir? Welchen Herrn Jesus haben wir? Ist Jesus ein Tyrann? Misshandelt er seine Sklaven? Nutzt er sie erbarmungslos aus? Wir wissen, es stimmt nicht, ja? Jesus ist so ganz anders. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass er ein Herr ist voller Liebe und auch Geduld und Sanftmut. Von so einem Herrn will man nicht weglaufen, will man nicht fliehen, weil man ihn liebt. Liebst du Jesus? Schön. Man will nicht weglaufen. Und dieser Herr, er kauft dich aus dem Sklavenmarkt der Sünde heraus. Nicht indem er mit Gold kommt, indem er mit Silberlingen kommt, sondern indem er sein Leben lässt, sein Blut vergießt. In Römer 5, 6 bis 8 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, auf diesem Sklavenmarkt der Sünde, da waren wir alle. Und da waren keine guten und gerechten Sklaven, die zu bemitleiden sind oder waren. Dort sitzen feindliche Sklaven der Sünde. Dort sitzen Gottlose. Und Christus sagt, genau für die gebe ich mein Leben. Und ich kaufe sie heraus aus diesem Sklavenmarkt und mache sie zu meinen Sklaven. Also für mich zeigt das, es ist ein gewaltiger Beweis der Liebe Christi, der Liebe Gottes. Ich bin manchmal sehr irgendwie schockiert, dann nicht schockiert und dann doch wieder schockiert, wenn wir Fernsehen schauen, ja, die Nachrichten schauen, wir sehen, wie viel Schlimmes passiert, auch aktuell, ja, in dieser Welt. Wie böse der Mensch sein kann. Und dann bin ich auch schockiert über mich selbst. Kennt ihr diese Phasen? Man ist allein, keiner sieht einen. Ja? Und dann empfindet man, also so ging es mir, immer wieder kommen diese Phasen, dann empfindet man Ekel über sich. Und denkt, Herr, wie, guck mich an. Guck, was ich gerade gemacht habe. Guck, wie egoistisch ich war. Guck, wie lieblos ich war. Guck, was ich mit dir mache. wie lange trägst du mich? Aber der Herr weiß das alles schon. Schon bevor er überhaupt die Welt erschaffen hat. Christus hat sein Leben gegeben, nicht für Gerechte, für Gottlose. Und sage ich, Herr, ich war so einer. Und der Herr sagt, für dich lass ich mein Leben. Du bist mein, du bist mein Eigentum, du bist mein Knecht, mein Sklave. Was für eine Liebe, ich habe ihm nichts entgegengebracht. Ich wollte nicht zu ihm. Also mich stimmt das den Lobpreis. Weiß nicht, wie es euch geht. Nun, ein Sklave, er ist Eigentum seines Herrn. Ja, der Wille des Herrn wird auch sein Wille. Er ist zum Gehorsam verpflichtet. Aber Geschwister, ich sage es nochmal, welchem Herrn gegenüber? Einem guten Herrn, nicht wahr? Den ich mich freiwillig hingebe und den ich liebe. Ich will euch mal eine Stelle zeigen. Schlagt mal auf 2. Mose. 2. Mose 21. 2. Mose 21. Ich weiß nicht, mit welcher Brille, mit welchen Augen du das Alte Testament liest. Ich lese es mit der Brille des Evangeliums. Ich sehe in der ganzen Schrift die gute Botschaft, das Evangelium. Und so auch hier. Manch einer sagt, naja, es ist ein gewöhnlicher Text, es waren Regeln, aber ich sehe hier mehr. Ich will euch es zeigen. 2. Mose 21, 5 bis 6. Da heißt es, wenn aber der Sklave oder wenn aber der Knecht etwa sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder und ich will nicht frei ausgehen, so soll sein Herr ihn vor die Richter bringen und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren und er soll ihm dienen auf ewig. Das ist krass, oder? Also mit so einem Pfriem hier ein Loch reinbohren als Markierung. Du gehörst mir. Aber nicht gezwungen, sondern weil der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, ich will bei ihm sein. Geschwister, das ist für mich Evangelium. Zu sagen, ich will bei meinem Herrn sein. Nicht gezwungen, nicht gedrängt, freiwillig, weil er hat alles für mich gegeben. Es gibt einen Bischof Muhl, der hat das ähnlich gesehen und ich möchte kurz zitieren. Er sagte einst über diese Stelle, mein Meister, führe mich zur Tür. Durchgrabe noch einmal dieses jetzt willige Ohr. Deine Ketten, interessant, hört mal, deine Ketten sind Freiheit. Lass mich bei dir bleiben, um zu arbeiten, zu tragen und zu gehorchen. Geschwister, wenn wir unseren Herrn Jesus kennen, dann wollen wir aus Liebe bei ihm bleiben, freiwillig. Und alle, ihr müsst jetzt nicht euch hier ein Friem reinmachen, aber doch, es ist ein geistlicher Friem. Ich bin sein und ich will bei ihm sein. Und es ist sogar für mich ein Ehrentitel, zu sagen, ich bin Eigentum Christi, ich bin Sklave Christi. Nun, Paulus hat jetzt einen neuen Herrn, er ist Eigentum eines neuen Herrn und er schmückt sich ja mit dieser Ehrenbezeichnung Sklave Christi, wie viele andere auch Gläubige im Alten Testament und Neuen Testament. Ich habe auch viele alttestamentliche Stellen, wer sie will, kann auch gerne kommen, es sind einige hier aufgelistet. Nun, Paulus kann jetzt diesem Herrn mit richtigem Eifer dienen, nicht mit blindem Eifer. Und das hat er auch gemacht, ja. 13 Briefe im Neuen Testament geben Zeugnis davon. Wie jetzt das Wirken nach der Bekehrung des Paulus aussah, das schauen wir uns jetzt an. Wir hatten diese Begebenheit vor der Bekehrung, auch während seiner Bekehrung, ja, dass er gläubig wurde, er ist jetzt Sklave Christi und jetzt nach der Bekehrung. Nämlich, Gott gebrauchte ihn auf wunderbare Weise als einen, so sagt er hier, berufenen Apostel. Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel. Nun, ein Sklave Christi ist jeder Jünger, jeder Nachfolger Jesu, jeder Gläubige. Aber nicht jeder Jünger ist ein Apostel. Zu diesem besonderen Amt, zu diesem besonderen Apostelamt wurde Paulus von Gott berufen. Wisst ihr, dieses Wort Apostel auf Griechisch Apostolos, es bedeutet eigentlich recht einfach Gesandter, ein Botschafter. Jemand, der von einer höheren oder größeren Person ausgesandt wird. Und ich habe mir das mal angeschaut in der Bibel und gesehen, dass dieses Wort Apostel, wenn wir es lesen, dass es in einem allgemeinen Sinn gebraucht wird. Ja, so lesen wir zum Beispiel auch, dass Menschen wie Barnabas oder Epaphroditus in Philipper 2 oder höchstwahrscheinlich Jakobus, der Bruder Jesu in Galater 1 oder auch Silas und Timotheus in 1. Thessalonicher 2 als Apostel bezeichnet wurden. Es waren Apostel. Sie waren alle in diesem Sinne Gesandte, ausgesandte Botschafter, die das Evangelium hinaustragen, verkündigen. Und dann merkt man aber auf der anderen Seite, dass dieses Wort Apostel in einem besonderen Sinn verwendet wird, nicht so allgemein. Und wir kennen diesen Sinn. Es ist die Rede von den 12 Aposteln, die Jesus sich auswählt. Und wir wissen, von denen später Judas ersetzt wurde durch Matthias in Apostelgeschichte 1. Genau, und diese 12 Apostel, die haben nochmal so eine besondere Stellung. Also sie sind nicht zu verwechseln mit den anderen. Und wenn wir uns diese 12 Apostel mal genauer anschauen, diesen Werdegang, ich will euch kurz ein paar Punkte vorlesen, dann merken wir, warum sie so in dieser besonderen Kategorie sind. Diese Apostel wurden von Jesus direkt berufen. Direkt ausgewählt. Es waren Apostel, die direkt von ihm auch gelehrt wurden. Es waren Apostel, die Jesu Wirken, seine Heilungen, seine Wunder, seine Machttaten erlebt haben. Apostel, die Zeugen seiner Auferstehung waren. Es waren Apostel, denen der Auferstandene erschienen ist und die auch bei der Himmelfahrt dabei waren. Es waren Apostel, die Kraft hatten, Zeichen und Wunder zu tun und Menschen zu heilen. Es waren diese Apostel, auf dessen Grundlage die Gemeinde gebaut wird. Auf die Lehre der Apostel. Aber was ist jetzt mit Apostel Paulus? Er sagt ja, Paulus, Knecht Christi, berufener Apostel. Nun, Paulus gehörte nicht zu den 12 Aposteln, so offiziell. Er war kein Wegbegleiter Jesu. Er hat nicht sein ganzes Wirken miterlebt, er war nicht bei Jesu Tod dabei, er war nicht bei Jesu Auferstehung dabei, er war nicht bei Jesu Himmelfahrt dabei. Und doch verteidigt sich Paulus. Und begründet immer wieder, das sehen wir in den Briefen, er verteidigt immer wieder sein Apostelamt. Seine Worte und seine Lehre sind nicht weniger zu achten, nicht geringer zu achten als die der 12 Apostel. Das ist mir vor allem aufgefallen, gerade im Galaterbrief, als er so vehement darauf eingeht und sagt, Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Knallhart. Warum mit diesem Ernst? Paulus wusste, mit was er betraut wurde als Apostel. Er war bevollmächtigt. Er war keine Witzfigur. Aber man griff ihn oft an. Und dann dachte ich mir, okay, wie begründet er das? Warum sagt er, er ist ein Apostel und nicht irgendein Scharlatan? Und ich habe drei Punkte, die Kennzeichen eines Apostels. Es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, so wie Paulus begründet. Ich will euch eine Stelle sagen. 1. Korinther 9, Vers 1. Das ist nämlich hier der erste Punkt. Ein Augenzeuge des Auferstandenen. Ein Augenzeuge des Auferstandenen. Ja, aber Paulus war doch nicht dabei. Und trotzdem, schaut mal her, er sagt, 1. Korinther 9, 1, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Er hat ihn gesehen. Wir wissen es, also zumindest ein Ereignis kennen wir. Damaskus, der Bekehrung. Jesus ist ihm begegnet, er hat ihn gesehen. Oder guckt mal hier in 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8. 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8. Ich lese vielleicht ab Vers 7, sonst ist es etwas länger. 1. Korinther 15, ab Vers 7. Danach erschien, also Jesus, er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel. Paulus war ein Augenzeuge des Auferstandenen. Er ist Apostel, er hat den Auferstandenen gesehen. In Apostelgeschichte 1 sagt sogar Petrus, als man Matthias auswählt als Apostel, sagt er, es muss einer sein, der Zeuge ist von der Auferstehung Jesu, der den Auferstandenen gesehen hat. Paulus begründet auch damit. Ein zweites Zeichen, sagt er, ein Kennzeichen eines Apostels ist Vollmacht, Zeichen und Wunder zu tun. In 2. Korinther 12, Verse 11 bis 13, da heißt es, ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Apostel nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Ich denke, wir können das deutlich in der Apostelgeschichte lesen. Diejenigen, die die Apostelgeschichte gelesen haben, die sehen, sie ist laufend voll auch von Zeichen und Wundern der Apostel. Ja, in Kapitel 5 heißt es über die 12, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Apostelgeschichte 8 redet man von Philippus, wo es heißt, dass er viele Zeichen tat und Lahme und Gelähmte heilte und Dämonen austrieb. Und dann, was ich interessant fand, ich habe so eine Tabelle erstellt, leider jetzt nicht per PowerPoint, man sieht das Wirken Petrus und das Wirken von Paulus. Und man sieht sehr, sehr ähnliche Parallelen. Über Petrus heißt es, dass er einen Gelähmten von Geburt an geheilt hat. Apostelgeschichte 3. Über Paulus heißt es, er hat einen Gelähmten von Geburt an geheilt. Apostelgeschichte 14. Über Petrus heißt es, dass der Schatten des Petrus Menschen geheilt hat. Über Paulus waren es Schweißtücher, die man genommen hat und Menschen wurden heil. Apostelgeschichte 9, Tabitha eine Jüngerin Jesu wurde auferweckt aus den Toten von Petrus. Paulus hilft dem Jungen, der vom Fenster gestürzt ist, dem Eutychus, und er steht auf aus den Toten. Ich hoffe, jetzt stürzt keiner vom Balkon. Ich kann nicht wiederbeleben. Aber wir sehen hier, die Apostel hatten Vollmacht, Zeichen und Wunder. Gott bestätigte ihre Botschaft. Das war Gottes Botschaft und er stand dahinter und wirkte durch diese Zeichen und Wunder. Und Paulus war mit dabei. Und dann einen letzten Punkt, den finde ich mitunter den wichtigsten. Direkte Berufung und Offenbarung von Jesus. Diese 12 Apostel, sie wurden direkt von Jesus gerufen, berufen, ausgewählt und von ihm auch ausgesandt. Nicht von einer Gemeinde, von Jesus selbst. Sie wurden auch direkt von Jesus gelehrt und empfingen Offenbarung und das nicht durch die Gemeinde. Nun, Paulus hatte, wir haben ja schon gesagt, Jesus nicht auf Erden begleitet wie die 12. Und doch wurde er vom Auferstandenen, von Jesus selbst, zum Apostel direkt berufen. Er hat sich das Apostelamt nicht selber zugeschrieben. Er hat sich nicht selber dazu irgendwie ernannt. Er hat es auch nicht von einem Johannes oder Petrus bekommen. Er war komplett unabhängig davon. Schlagt mal mit mir kurz auf Galater. Galaterbrief im Neuen Testament. Kapitel 1. Würde ich euch alle Stellen hier auflisten, Bibelstellen, wir wären nur noch am Blättern, ihr könntet euch gar nicht mehr konzentrieren auf meine Predigt. Deswegen mache ich das so dosiert. Galater Kapitel 1. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Da steht es, ja, schwarz auf weiß. Da sagt er, guck mal, wie schön und wie wichtig das auch ist. Er sagt, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja? Also wer hat ihn dahin berufen? Jesus, der Vater, kein Mensch. Schaut mal hier im gleichen Kapitel, Verse 11 bis 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Also noch direkter kann man es nicht sagen, ja? Paulus wurde von Jesus direkt berufen und das Evangelium wurde ihm offenbart. Er hat es erklärt bekommen, gelehrt bekommen. Er hat es nicht erlernt von irgendeiner Person. Jesus selbst ist seine Quelle. Kein Petrus, keine der anderen Apostel, egal, kein Mensch hat es ihm beigebracht, sondern Christus selbst hat es ihm offenbart. Das sind die Kennzeichen, so begründet er und sagt, ich bin Apostel Christi. Nehmt ernst, was ich zu sagen habe. Mein Evangelium kommt nicht über 10 Ecken, sondern kommt direkt aus der ersten Quelle von Jesus selbst, von dem ich Augenzeuge bin. Ich habe einen Punkt noch, den habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben, aber vielleicht zu einer Ergänzung. Wir sehen, dass Paulus einst auch nach Jerusalem reiste, um dort den auch 12 Aposteln das Evangelium, welches er dann den Heiden gepredigt hat oder predigen will, er hat es ihnen vorgelegt und gezeigt. Und guckt mal, so sehen wir immer noch im Galaterbrief, da sagt er hier, ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Was heißt das? Das Evangelium, das Paulus predigt, es musste mit dem Evangelium der Gemeinde der 12 Apostel übereinstimmen. Es darf keinen Unterschied geben. Würde Paulus den Heiden ein Evangelium predigen, was sich unterscheiden würde von dem der Urgemeinde, von dem der 12 Apostel, dann würde alles zusammenstürzen. Das ganze Werk, die ganze Gemeinde, die ganze Gründungsarbeit. Die Grundlage würde zusammenbrechen. Aber in Galater 2,9 sagt er, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Also diese Apostel bestätigten 1:1, das ist das gleiche Evangelium. Ich meine, es wäre auch verwunderlich, nicht wahr? Überleg mal, Jesus sagt den 12 Aposteln was anderes. Es gibt nur ein Evangelium, nicht wahr? Wir predigen hier nur ein Evangelium. Es gibt keine zwei. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur falsche. Aber das Evangelium, das Paulus bekommen hat von Christus, das ihm offenbart wurde und was Jesus den 12 Aposteln offenbart hat, das war stimmig, 1:1. Und so reichten sie ihnen die Hand der Gemeinschaft. Also, Geschwister, wir können somit festhalten, warum ist Paulus ein Apostel Christi, ein echter, kein falscher. Er hat den Auferstandenen gesehen, er wurde direkt von Jesus gelehrt und berufen und hat Offenbarung empfangen. Und Paulus predigte das Evangelium und Gott bestätigte diese Botschaft, dieses Amt auch durch Zeichen und Wunder und Machttaten. Und darüber hinaus wissen wir, wenn Paulus angegriffen wurde, sagt er, schaut hin, schaut auf die Urgemeinde, schaut dort auf die Säulen. Es ist ein und dasselbe Evangelium. Sie haben uns die Hand gereicht. Es gibt keinen Unterschied. Ja. Auch wenn Angriffe kommen. So. Haben wir das verstanden? Über Paulus heißt es dann noch hier in Vers 1, Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Geschwister, welches Evangelium? Das Evangelium Gottes, ja? Ist unsere Botschaft? Nee. Gottes Botschaft? Ja. Wer ist der Autor? Gott? Ja. Wer ist der Inhalt? Christus? Ja. Es war Gottes Evangelium. Und Paulus wurde als Apostel für dieses Evangelium aphorizo, abgesondert. Wir könnten auch sagen, ausgewählt oder dafür bestimmt, diese Aufgabe, diese Botschaft zu verkündigen. Was sagt denn 1. Korinther 1, Vers 17? Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, apostello, ja, auch von dem Wort Apostolos, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nun, das hat er auch mit aller Leidenschaft gemacht. Wir sehen, wie Gott ihn wunderbar gebraucht hat, sogar, dass es in Römer 15 heißt, dass er in Jerusalem und in dem ganzen Umkreis keinen Raum mehr hat, keinen Platz mehr hat, wo er noch verkündigen soll. Wurde überall verkündigt. Deswegen wollte er jetzt auch nach Spanien über Rom reisen. So hat Gott ihn auf wunderbare Weise als einen berufenen Apostel gebraucht und durch ihn gewirkt. Und so möchte auch Gott dich und mich gebrauchen. Vielleicht nicht jetzt als ein Apostel, aber trotzdem sind wir auch, sendet uns Gott aus, um der Welt ein Zeugnis zu geben, um der Welt von dem Evangelium zu erzählen, von deinem Glauben, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie. Die Leute brauchen das Evangelium, sie brauchen Licht. Ich möchte abschließen mit diesem Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9, wo es heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Schön, ja? Was erzählst du den Menschen? Wie Gott dich aus der Finsternis herausgeholt hat zu einem wunderbaren Licht. Durch was? Durch das Evangelium. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ich mache dann den Abschluss. Ja, Vater, es ist eine glorreiche Botschaft. Das Evangelium, kostbar ist es. Ein Evangelium, das uns dazu aufruft, dein zu werden, ja, deine Sklaven, Herr, auch wenn es sich so für den natürlichen Menschen abstoßend anhört, so wissen wir doch, welchem Herrn wir gehören, der uns mit liebevollen Augen anschaut, der uns aufnimmt, der schon gewusst hat, wie wir davor sind, der gewusst hat, wie oft wir scheitern und wie oft wir noch scheitern werden. Herr, du weißt, wie groß meine Schuld ist, du weißt, wie oft ich noch versage und trotzdem hast du gesagt, du bist mein. Du gehörst mir, mein Blut ist für dich geflossen, ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt, weil ich dich bei mir haben will. Jesus, ist so wunderbar. Und hier sitzen wir alle, Herr, begnadigt durch und durch, gereinigt durch dein Blut, stehen wir davor und jubeln, Herr, als dein Eigentum, als deine Knechte, Herr, und freuen uns in dir, weil du so ein liebevoller Herr bist. Und so gut und gerecht und heilig. Herr Jesus, danke dir für alles. Amen.